Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team. Und heute wird es geologisch bei uns. Ich war zu Gast in Düna und habe mich mit Virus Fladi, Diplom-Geologe und Exkursionsführer in der Harzer Gipskarst-Landschaft getroffen. Von ihm erfahre ich, was diese Landschaft im Südharz so besonders macht und wodurch sich der über 200 Kilometer lange Karstwanderweg auszeichnet. Heute bin ich hier in Osterode, in der Nähe von Osterode, im kleinen Ort Düna. Bei mir ist der Virus Fladi, Diplom-Geologe für den Landkreis Osterode im Ruhestand, Exkursionsführer und Referent in der Harzer Gipskarstlandschaft und auch Mitbegründer des Karstwanderweges. Hallo Herr Fladi, schön, dass wir uns heute mal über Sie und Ihre Tätigkeit hier im Karstgebiet unterhalten.
Ja, herzlich gerne. Ich freue mich darüber. Und ich glaube, wir können ganz viel berichten hier über die Südharzlandschaft. Ich könnte ja was erstmal sagen zu mir selber.
Genau, stellen Sie sich doch mal kurz vor, Ja. Wer sind Sie, was machen Sie, wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
Ja, das Leben besteht ja irgendwie aus Schicksal und Fügung und Zufällen. Ich bin aus Hamburg, falls man das nicht raushören sollte, und habe dort Geologie studiert und bin durch einen Kommilitonen, den Stefan Kempe, schon im Herbst 1969 hier ins Hainholz bei Düna gekommen. Das ist ein Gipskarstgebiet mit einer großen Höhle und diese Höhle haben wir erforscht und erkundet. Und das war für mich so spannend, dass ich dann mich einer Gruppe angeschlossen habe, die nennt sich Arbeitsgemeinschaft für niedersächsische Höhlen. Und wir haben als kleine Arbeitsgruppe bestehend aus Geologiestudenten so etwa alle 14 Tage bis 3 Wochen sind wir hierher gekommen und haben Studien gemacht, hydrogeologische, hydrochemische und andere ähnliche Studien zur Genese von Höhlen und also Entstehung von Höhlen, Verfall von Höhlen, Bildung von Erdfällen, Versickerung von Wasser im Untergrund, Wiederaustritt als Karstquellen. Also diese Dinge haben wir auch gefördert mit niedersächsischen Lottomitteln erforscht und so bin ich dann letztlich hier hängen geblieben und habe seit 1979 eine Beschäftigung in der Kreisverwaltung Osterode gefunden im Umweltschutz und bin jetzt aber seit etwa 10 Jahren im Ruhestand und widme meinen Ruhestand widme ich bestimmt zur Hälfte dem Karstwanderweg, wenn ich Haus und Garten auch noch das verlangen. Und da geht es um Publikationen, Wanderführer, Unterhaltung des Weges, Beschilderung, Mitwirkung am Qualitätsmanagement durch den Deutschen Wanderverband und natürlich selber Führung von Exkursionen, Aufstellung des Exkursionsprogrammes. Seit 25 Jahren mache ich das. Das ist so die Beschäftigung mit dem Thema.
Ja, der Begriff Karst ist jetzt schon ganz oft gefallen. Die Karstlandschaft oder das Karstgestein, das ist ja hier besonders, ja, es hat hier ein besonderes Vorkommen, sage ich mal. Man kann es auch wirklich oberirdisch sehen. Was ist denn dieses Karstgestein oder dieses Karstgebiet, von dem Sie hier sprechen?
Man könnte jetzt lange ausholen. Ne? Wir beginnen im Jahr 258 Millionen vor heute. An einem Dienstagnachmittag zu dieser Zeit kam von Nordwesten her der Ozean und brach in ein großes, tiefliegendes Becken hier in Mitteleuropa ein und überflutete es. Es gab ein großes Meer, wir nennen das Zechsteinmeer. Und in diesem Meer haben sich, weil es sehr heiß war damals und das Wasser verdunstete, haben sich mächtige Lager von Salz und Gips und Kalk abgelagert. Das Salz ist weg, weil das ja hochlöslich ist. Das liegt nur noch in den Salzstöcken da weiter im nördlichen Niedersachsen. Hier ist aber der Gips vor allem geblieben. Und als später dann der Harz etwas herausgehoben wurde, kamen auch diese Schichten des Zechsteinmeeres, also Gips und Kalk oder Dolomit nennen wir das heute, an die Oberfläche. Wir haben also das größte zusammenhängende Gebiet, in dem Gips vorkommt in Deutschland. Und dieser Gips ist wasserlöslich, so wie er ursprünglich aus dem Wasser ausgeschieden war. Über 2 Gramm Gips lösen sich in 1 Liter Wasser. Also man überlegt mal, es regnet ordentlich. Und 2 Gramm Gips ist wie ein Zuckerwürfel. Ja? Und der ist ja aber im Regen sofort weggelöst. Und so passiert das mit dem Gips auch. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Ruhmequelle, das ist die größte Quelle hier, entwässert dieses Gebiet. Die liefert jährlich über 40.000 Tonnen Gips in gelöster Form. Die fließt dann über die Rume und die Leine in die Weser und in die Aller und die Weser. Und dieser Gips schwimmt jetzt so um Helgoland herum und bleibt stets in Lösung, ja? Weil das Klima so kühl ist, dass er nicht wieder ausfällt. So, und diese Auflösung des Gipses führt im Untergrund zur Bildung von Höhlen. Davon haben wir sehr viele, die natürlich alle in verschiedenerlei Hinsicht interessant sind. Und viel, weil das Gips kein sehr stabiles Gestein ist, brechen die Höhlen zusammen, wenn sie zu groß werden. Und an der Oberfläche bilden sich diese Erdfälle. Wir haben allein im Altkreis Osterode 10.000 Erdfälle. Und es kommen jedes Jahr so 5 bis 8 neue Strukturen hinzu.
Sind das diese Abrisskanten sozusagen, die man auch kennt, die weißen?
Ja, im Gelände ovale oder kreisrunde Löcher, erst mit steilen Kanten und dann nachher langsam verfallend werden sie so schüsselförmig, teilweise mit Wasser gefüllt, sei es, dass Grundwasser freigelegt ist oder dass sich Regenwasser sammelt und nach unten abdichtet und dann nicht wegfließt. Also etwa 10.000 Erdfälle, vielleicht 5 Stück pro Jahr, die hinzukommen, zum Glück nicht in der bebauten Ortslage, weil die Menschen auch schon so schlau sind und da nicht bauen, wo sowas passiert, aber durchaus schon an Straßen oder Eisenbahnen, also Infrastruktureinrichtungen und sonst im Wald oder Feld. Also ich habe ja so aus den letzten 20 Jahren so mehrere solche Einbrüche vor Augen, die durchaus spektakulär aussehen können. Und die Medien haben ja im letzten Jahr aus der Stadt Seesen von einem fulminanten Einbruch berichtet auch, ne?
Okay, das hat er auch mit diesem Karst. Ja, ja.
Das ist also die Summe des Phänomens Karst. Dazu gehört noch, dass die Flüsse, die über das Gipsgebiet fließen, im Untergrund versinken. Dann ist das Bachbett trocken, mit allen ökologischen Folgen, auch für die Fische und so. Und an anderer Stelle kommt das Wasser, angereichert mit aufgelösten Gips, wieder raus, wie zum Beispiel an der Ruhmequelle oder an den Quellen in Förste bei Osterode oder am Salzerspringen bei Nordhausen. Das sind so die drei großen Karstquellen, wo ganz viel von dem versunkenen Wasser insgesamt wieder rauskommt, ja.
Und daher auch diese schöne blaue Färbung, zum Beispiel ist bei der Ruhmequelle, ja, die ist ja, ja so schön, ja, türkis.
Durch den Lösungsgehalt, nicht? Ja. Das ist richtig. Ja, und das macht natürlich den Reiz der Landschaft aus. Man denke nur, diese ganzen verwunschenen Höhlen und Erdfälle sind natürlich über die Jahrhunderte verbunden mit Erzählungen aus der örtlichen Bevölkerung. Also die Landschaft an Sagen und Märchen in der Karstlandschaft ist sehr groß. Und das beginnt schon 1703 bei der Herzynia Curiosa, ein Buch, was ein Apotheker aus Nordhausen geschrieben hat. Also eine Naturkunde des Südharzes hat er geschrieben. Herzynia Curiosa, der kuriöse Harzwald. Und da kommen schon viele solche Berichte vor. Und von einer Sache will ich kurz berichten. Im Lichtenstein, bei Först, zwischen Förste und Dorste, hier westlich Osterode, ein Hügel aus Gips. Dort gibt es eine Sage, die hat Pröhle 1860 ungefähr aufgeschrieben, dass dort aus einer Spalte an einem bestimmten Tag des Jahres 30 Knaben hervorsteigen und singend über den Berg ziehen und in dieser Spalte wären Schätze zu finden. Eine ganz kurze Sage, und dort haben wir vor 30 Jahren, 40 Jahren jetzt, eine Höhle entdeckt, in der die Skelette von zunächst 30 Knaben lagen. Aus der Bronzezeit, also 3000 Jahre alt. Nun ist das heute ein bisschen weiter differenziert, aber da war schon die Überlegung, wie kann es sein, dass eine solche Ereignis, dass eine Höhlenspalte als Begräbnisstätte vielleicht liegt, genutzt wird, dass sich diese Information über 3000 Jahre hält. Das können wir heute besser begründen. Aber das sind so typische, natürlich oft haben wir Postkutschen mit einem bösen Kutscher, der dann in rasender Fahrt in Erdfall geraten ist oder Schlösser mit einer Prinzessin, die verwunschen war oder ähnliches, wo das ganze Schloss im Untergrund versinkt. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen Erdfällen. Das macht ja auch so eine Landschaft interessant und brillant, dass man was erzählen kann. Nicht nur irgendwas Nüchternes, Geologisches, sondern auch solche Sachen. Ne? Und wir haben für den Karst-Wanderweg Schulpatenschaften vereinbart. Also 12 Gymnasien oder weiterführende Schulen haben einen Abschnitt und müssen einmal im Jahr darauf irgendwas machen. Und zwar was Inhaltliches, also nicht Bierflaschen sammeln oder so. Und in Osterode, das Gymnasium, hat sich um solche Sagen und Märchen gekümmert, ja, und hat eine Sagenszene als Video nachgedreht. Sehr hübsch, mit alten Kleidern haben sich die Mädels angezogen. Also da kommt Leben rein, nicht? Das ist schön.
Ja, schön. Also sorgt halt für viele Geschichten, so eine Landschaft. Ja. Wie kommt es denn, dass jetzt die Landschaft ausgerechnet hier so ist und jetzt zum Beispiel am Nordharzrand in Goslar, Wenningerode, es ganz anders aussieht, beziehungsweise Sie haben mir schon im Vorgespräch kurz gesagt, da ist der Karst auch, aber halt, ja, man sieht ihn nicht.
Diese Gipsschichten im Untergrund als Ablagerung aus diesem Zechsteinmeer, die sind weitgehend im Zuge der Hebung des Harzes auch wieder abgetragen. Also auch wo jetzt der Brocken ist als höchstes, lag mal Gips drüber, aber der ist schon weg, weil leicht löslich. Oder man kann sich auch vorstellen, wo wir hier gerade sind in Düna. Unter uns ist noch Gips, über uns lag etwa 1,5 Kilometer Gestein. Wenn man mal senkrecht hochguckt, nur 1,5 Kilometer hochgucken, nicht weiter. Nicht? Jüngere Meeresablagen, Buntsandstein, Muschelkalk, Jura und bis in die mittlere, untere Kreide hinein. Und das ist alles schon abgetragen wieder. Ja, also das liegt heute alles in der Nordsee irgendwo, nicht? Und so ist es am Nordharz auch. Aber der Harz als Ganzes ist ja nicht nur angehoben, sondern auch nach Norden verschoben und damit über diese zechsteinzeitlichen Gipsablagen rübergeschoben. An manchen Stellen merkt man das noch. In Bad Harzburg gibt es diese Karstquelle, die salzhaltiges und gipshaltiges Wasser schüttet. Und weiter nach Norden bei Quedlinburg etwa diese die Aufwölbungssättel, auch der Elm gehört dazu. Dort steckt im Kern noch dieses Gipsgestein drin. Und in Quedlinburg gibt es den berühmten Sewickenberg, wo man früher Gips abgebaut hat und wo man um 1600 ein Skelett gefunden hat. Und dieses Skelett hat die Äbtissin des Stifts in Quedlinburg sich vorlegen lassen und hat daraus ein Einhorn aus den Knochen konstruiert. Und das hat Leibniz abgebildet und publiziert. Und das ist heute das Wappen unserer Einhornhöhle hier in Schwarzfeld. Ja. Nicht? Man glaubte ja früher an das Einhorn, das gab es nie, nicht? Aber es ist ein fulminant wichtiges Sagentier. Nicht? Und in jedem Shop findet man heute aus Plüsch so kleine Einhörner, nicht? In rosa Farben meist für die Mädchen oder hellblau. Und das wird auch gerne in der Einhornhöhle verkauft. Aber es waren in der Einhornhöhle eben tausende von Höhlenbären aus der Eiszeit, deren Knochen man da gefunden hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall kann man die Landschaft hier erleben, indem man den Karstwanderweg wandert. Sie hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es da Schulen gibt, die da Aktionen machen und diverse andere, andere Themen, die rund um diesen Wanderweg stattfinden. Wie verläuft der Karstwanderweg denn so grob und wodurch zeichnet der sich so besonders aus im Vergleich zu anderen Wanderwegen?
Also angefangen hat er vor gut 40 Jahren, 1982, 83 im Landkreis Sangerhausen, was jetzt Mansfeld-Südharz ist, durch das Geologen-Ehepaar Rainer und Christel Völker. Die haben die dortige Schauhöhle Heimkehle bewirtschaftet und betrieben im Auftrag des Rats der Gemeinde Uftrung, mit Staatsmitteln finanziert, und hatten dort so eine Fülle von solchen Karsterscheinungen und überlegt, wie kann man die zeigen. Und daraus ergab sich, weil die geologische Struktur dieser Gipsvorkommen ist bandartig entlang des ganzen Südharzes, sodass man die Highlights, die man darauf findet, wie so eine Perlenkette miteinander verbinden kann. Und die haben dann über 50 Kilometer einen solchen Wanderweg angelegt und beschildert. Also sowohl mit Richtungsschildern als auch mit Informationstafeln. Und ich kam im Juni 1989 mit Visum für kleinen Grenzverkehr und 25 Mark Zwangsumtausch und Gänsefleisch an der Grenze hier, wo bis nach Duderstadt, kam ich rüber und sah bei Roßlar Agnesdorf ein Schild, Karstwanderweg. Und denk, was ist das? Dann haben wir geparkt, sind ein bisschen mit diesen längs gegangen, kam zum Bauerngraben, eine fulminante, riesige Karststruktur, hochinteressant mit tollen Steilwänden und so. Und dann habe ich verstanden, was das ist. Und wir mussten ja am selben Tag immer noch wieder rüber sein, im Westen zurück. Und ich habe mir noch in derselben Nacht über die Karte des Landkreises gebreitet und so einen Karstwanderweg mit dem Rotstift eingetragen. Und dann hat es natürlich gedauert, Fördermittel beantragen und so und Beschilderung erstellen. Und seit 1995 ist dieser Weg im Kreis Osterode dann fertig, im Kreis Sangerhausen und im Kreis Nordhausen dazwischen ist das dann auch gemacht. So, der ist jetzt heute insgesamt von Bad Grund beginnend bis Pölsfeld, das ist im Kreis Mansfeld-Südharz, 265 Kilometer lang, besteht auf einem erheblichen Abschnitt aus zwei parallelen Wegen, das ist dem geologischen Bau des Untergrundes geschuldet. Und aufgelöst ist das Ganze noch in 30 empfohlene Rundwanderwege. Das hat was damit zu tun, dass uns auch die Touristikfachleute sagen, die Hauptnachfrage ist nach Tages- oder Halbtagswanderung. Also irgendwo parken, 4 Stunden spazieren gehen und wieder einsteigen, Kaffee und Kuchen trinken, nach Hause fahren, so vereinfacht gesagt. Und das haben wir gemacht mit 30 Rundwegen. Dazu ist gerade eine Broschüre frisch gedruckt, die man hier kriegen kann oder überall. Und ja, das ist also die eine Nutzung. Man kann selber ihn nutzen, etwa in Gestalt der Rundwege. Wir haben aber auch viele Echos von Leuten, die das Ganze im Stück marschieren. Es gibt dazu eine sehr große Internetseite, karstwanderweg.de, die unter anderem auch alle Quartiere auflistet, sodass man sich eine Gesamtstreckenwanderung, etwa 10 Tage von Bad Grund bis Vöhlsfeld, mit Übernachtung selber buchen und organisieren kann. Und das nächste Angebot ist diese geführten Sonntagswanderungen. Das machen wir jetzt seit 25 Jahren. Etwa 40 bis 50 Touren im Jahr, immer am Sonntag um 14 Uhr. Unentgeltlich, Spenden freuen wir uns natürlich. Und geführt durch kompetente Leute der Region, die das ehrenamtlich machen und eben nicht nur diesen einen geowissenschaftlichen Aspekt berichten, sondern eben eine bunte Mischung. Wir haben ja ganz viel Industriegeschichte, nicht nur Rohstoff, Gips und Dolomit, sondern auch Eisenverhüttung, Verhüttung oder Holzwirtschaft und ähnliches, Glashüttenwesen. Haben wir ja eine Reihe von Burgen und Schlössern, also man kann dazu und zur Territorialgeschichte des Südharzes berichten. Natürlich Flora und Fauna mit unheimlich vielen seltenen Arten. Wir sind ja, das muss ich erwähnen, Hotspot-Region. Hotspot, also heißer Fleck auf Deutsch. Das ist eine Kategorie des Bundesamts für Naturschutz. Etwa 30 Regionen im gesamten deutschen Bundesgebiet sind ausgeguckt, weil sie eine besonders hohe Dichte an schutzwürdigen Tier- und Pflanzenarten haben. Und dazu gehört auch der Südharz insgesamt durch alle 3 Bundesländer. Und dazu wird auch investiert, um diese Besonderheiten zu schützen und aber auch zu zeigen. Das ist wichtig. Ja. Denn man kann keine Landschaft schützen, von der man die Menschen ausschließt und keine Kenntnis darüber vermittelt. Ne?
Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich auch selber einzubringen, wenn man da Interesse hat, so in der Karstlandschaft und am Karstwanderweg. Ich habe gesehen, es gibt so verschiedene Projekte, Junior Ranger, man kann ein FÖJ machen oder einen Bundesfreiwilligendienst kann man hier auch machen. Wie läuft das genau ab, wenn man da Interesse hat?
Also die Basis dessen ist, dass so ein Wanderweg ja mitsamt allem, was wir dazu anbieten, unterhalten, betrieben werden muss. Und dazu gibt es in den 3 Landkreisen, 3 Bundesländer, soll man nicht vergessen, wir sind sozusagen völkerverbindend, 3 Bundesländer und die ehemalige DDR und die ehemalige BRD. Diese 3 Fördervereine machen das ehrenamtlich und brauchen immer wieder Mitglieder, die auch zuarbeiten. So habe ich selber zum Beispiel die Unterhaltung der Beschilderung an der Backe gehabt, wenn ich mich so ausdrücken darf, und bin sehr, sehr dankbar, dass ein ganz toller Herr aus Förste, der Peter, das übernommen hat und mit sehr viel Herzblut weiterbetreibt. Da bin ich entlastet. Man muss ja mit dem Alter dann auch Aufgaben abgeben. Also die Mitarbeit durch Mitgliedschaft, durch Spenden und Unterstützung oder durch praktische Hilfe im Gelände ist wichtig. Wir haben zum Beispiel im Altkreis Osterode den Weg, das sind 160 Kilometer nur in diesem Landkreis, aufgeteilt in etwa 16 Abschnitte und für jeden Abschnitt einen Wegpaten, der einmal im Frühjahr, einmal im Herbst alles abgehen muss, alles unterhalten, reingewachsene Äste die Beschilderung freischneiden, die Schilder waschen, damit sie sauber sind und gut lesbar sind, oder wenn Schilder weg sind, die ersetzen. Das gehört alles dazu und das läuft sehr gut und macht ja auch den Beteiligten Spaß, weil sie zweimal im Jahr wandern müssen, mindestens. So brauchen wir viel. Das andere ist das mit den Schulen. Wir haben, glaube ich, inzwischen auch um die 10 oder etwas mehr Projekte von Schülern und Schülerinnen im Rahmen von Wettbewerben. Ein Beispiel ist, wir haben vor 3 Jahren, 4 Jahren den Dachs als Maskottchen ausgeguckt. Einmal, weil es ein niedliches Tier ist. Zweitens, weil er ganz eng gebunden ist in seinem Lebensraum an die Karstlandschaft. Denn der Dachs lebt ja unter Tage und der gräbt keine Höhlen am Brocken im Granit, das ist zu hart. Aber hier in den Erdfällen mit den vielen Blockverstorzen, überall Zwickel im Gestein und kleine Höhlen und sowas, das ist optimal. Und deshalb ist er von Osterode bis Sangerhausen überall in der Karstlandschaft vertreten. Und wir haben für Schulen einen Dachswettbewerb ausgelost und es sind ganz, ganz tolle, zum Teil wirklich niedliche, aber auch inhaltlich sehr gute Beiträge entstanden. Den Wettbewerb gewonnen hat dann ein Gymnasium aus Nordhausen, Salza. Die haben einen ganz tollen Videoclip gedreht und die Sachen sind auf der Webseite karswanderweg.de, da ist so eine Rubrik Schulen, kann man sich die Sachen auch angucken. Also die Kinder haben sehr viel Spaß, sich mit sowas zu beschäftigen. Das ist so ein weiteres Baustein, was man auf dem Karswanderweg machen kann. Ja, FÖJ, Freiwilliges Ökologisches Jahr, setzt eine Institution voraus, wo das die Anstellung möglich ist. Da sind wir im Altkreis Osterode und Kreis Nordhausen noch nicht so weit, aber im Kreis St. Mansfeld-Südharz gibt es die Dienststelle Biosphärenreservat in Roßlar und dort ist das möglich und wird auch gemacht, nicht? Und das läuft auch gut.
Ja. Ja, sehr schön. Also dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante und vielseitige Arbeit, die Sie auch machen und sich immer noch engagieren rund um den Karstwanderweg. Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg damit und dass sich auch in Zukunft da noch weiter vieles in diese Richtung, in diese positive Richtung entwickelt.
Vielen Dank. Vielen Dank auch dem HTV fürs Engagement. Der HTV kümmert sich ja auch um die beiden prämierten Wanderwege, Hexenstich und Karstwanderweg. Und wir arbeiten daran und entwickeln das von Schritt zu Schritt weiter. Ich sehe das im Gelände. Manchmal ist der Weg, der ja nicht auf guten, breiten Forstwegen trassiert ist, sondern er soll ja bestimmte Erscheinungen miteinander verbinden, dann ist es manchmal nur ein Grasweg. Und ich sehe von Jahr zu Jahr, dass der immer stärker ausgetreten ist. Das heißt also, es wird immer mehr dieses Angebot auch angenommen. Das ist erfreulich zu sehen. Und wenn man auf die Webseite geht, karswanderweg.de, findet man in der linken senkrechten Spalte Begriffe wie Burgen und Schulen und Kirchen. Und das Letztere, wir haben alle Kirchen, die am Karswanderweg liegen, erfasst und beschrieben und abgebildet und verlinkt mit der Seite der Kirchgemeinde. Das hat den Hintergrund, dass die Kirchen ja aus Gestein gebaut sind. Ja, nämlich den Gestein, das hier typisch ist, Gips oder Dolomit, und gemörtelt ist mit Gipsmörtel, historische Gipsmörtel. Das ist ein unheimlich interessanter Aspekt, auch baugeschichtlich, architektonisch oder denkmalpflegerisch. Das gehört dazu und das macht auch sehr viel Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Abgesehen davon ist die Kirche ein Ort, wo man seinem Schöpfer danken kann, in so einer wunderschönen Landschaft wandern zu dürfen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass viele weitere Leute jetzt dem Aufruf folgen und in dieser wunderschönen Landschaft wandern und die Wege verbreitern. Vielen Dank, Herr Vladi, für das interessante Gespräch.
Sehr gerne. Danke. Vielen Dank.
Wenn ihr noch mehr über die Karstlandschaft, den Karstwanderweg und die Arbeit vor Ort erfahren möchtet, findet ihr alle Informationen rund um das Thema unter www.karstwanderweg.de.
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.